Jesus, wir danken dir, dass du dieser große Herr bist, dass wir uns daran wieder erinnern dürfen heute Morgen, wenn wir in deinem Namen versammelt sind. Danke, dass du der lebendige Gott bist, der genau dieser Anbetung würdig ist. Und wir bitten dich, dass du uns jetzt hilfst, noch wieder neu ein Stück mehr deiner Größe zu sehen, zu erkennen und zu staunen. Amen. Was für eine super Überleitung, habe ich mir gerade gedacht, nach Verenas Worten. Auf der einen Seite verschwindet der Likör und da taucht der Wein wieder auf. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, jetzt zu sagen, in dieser Story von der Hochzeit von Kana geht es nicht um Alkohol. Das sagen ja viele immer, Gott hat ja gar nichts dagegen. Ja? Jetzt frage ich mich, ob uns der Herr wieder auf eine andere Spur lenkt durch diese Führung. Das prüft ihr einfach mal. Nein. Darum geht es natürlich nicht. Es ist viel, viel größer, viel, viel tiefer. Aber so als Einstieg habe ich mir erstmal noch eine Frage überlegt, so ein Gedankenexperiment. Vielleicht eine total blöde Frage vom ersten Blick, ja, aber es ist auch ein bisschen eine blöde Frage, werdet ihr gleich merken. Aber es ist auch einfach nur ein Gedankenexperiment. Jetzt hätten wir eigentlich die Kinder noch gut brauchen können, die können sich da immer gut reinversetzen. Uns Erwachsenen stellt es vielleicht eher vor Probleme. Die Frage lautet, stell dir vor, du bist der Messias. Stell dir vor, irgendwie, warum auch immer, du checkst es, du verstehst es irgendwann, du bist wirklich die Erfüllung der Prophezeiungen, du bist jetzt der Mensch gewordene Gott und jetzt soll es losgehen. Jetzt sollst du dein öffentliches Wirken beginnen und du hast die ganze Bandbreite zur Verfügung. Du bist vom Heiligen Geist erfüllt wie kein anderer. Was ist dein erstes Wunder? Was suchst du dir aus? Darf es was Spektakuläres sein? Mindestens doch eine Krankenheilung, oder? Mindestens. Wenn man es schon kann, warum nicht gleich auch eine Totenauferweckung? Irgendwas Spektakuläres, irgendwas Großes, irgendwas, was gleich so einen richtigen Knall setzt. Würde man aus menschlicher, beschränkter Perspektive meinen. Spannenderweise ist unser Herr wieder viel größer und viel überraschender und ganz, ganz anders, als wir es auf den ersten Blick erwarten würden. Jesus verwandelt Wasser in Wein. Vielleicht auf den ersten Blick nicht das größte denkbare Wunder, aber tatsächlich, wie wir sehen werden, steckt in dem Wunder was extrem Großes drin und viel, viel mehr, als wir zuerst denken. Und nicht zu Unrecht ist es eben das allererste Wunder, was uns berichtet wird. Und der Text, ihr habt es gehört, der sagt es ganz deutlich. Johannes war es ganz wichtig, das zu unterstreichen. Das war das erste Zeichen, das erste Wunder, was Jesus tat. Und wir werden sehen, und ich behaupte, da steckt viel, viel mehr drin, als nur, dass Jesus eine Party rettet. Aber allein das ist ein ganz wichtiger Impuls davon. Wir haben die Story gehört eben, aber ich will noch mal ganz woanders anfangen. Ich will das Pferd sozusagen noch mal von hinten aufzäumen. Wir fangen mit der Predigt an am Ende des Johannesevangeliums. Im Kapitel 20, in den Versen 30 und 31, da heißt es, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Johannes schreibt hier so eine Art Nachwort in seinem Evangelium, eigentlich was ganz, ganz Spannendes, eine Intention, eine Absichtserklärung. Er zeigt uns hier, warum er das Evangelium geschrieben hat, damit ihr glaubt, Leben habt durch diesen Glauben, ewiges Leben. Aber er schreibt uns auch ein bisschen, wie er dieses Evangelium geschrieben hat. So was Ähnliches macht übrigens Lukas auch. In seinem Evangelium finden wir das ganz am Anfang. Irgendwie so eine Anleitung, wie er vorgegangen ist. Bei Johannes sehen wir es ganz am Ende. In diesem Nachwort. Er sagt erstens mal ganz klar, es sind noch viel, viel mehr Zeichen und Wunder geschehen. Aber ich habe eine Auswahl getroffen. Ja, der ist ganz transparent vorgegangen. Er hat gesagt, ja, die Evangelien sind unterschiedlich. Die Berichte sind durch verschiedene Perspektiven geschrieben. Die haben einen anderen Schwerpunkt gelegt, meine Kollegen. Ich lege jetzt nochmal einen anderen Schwerpunkt. Ich zeige euch, was Jesus für Zeichen getan hat. Ich treffe eine bewusste Auswahl, es gab noch viel mehr. Aber das, was hier steht in meinem Evangelium, und das ist auch eine ganz große Zusage, was hier steht, das reicht, um rettenden Glauben zu finden. Was ich hier über Jesus geschrieben habe, reicht, dass lebendiger Glaube zu finden ist und in diesem Glauben ewiges Leben. Er schreibt, es sind nicht alle Wunder aufgeschrieben und er schreibt vor allem nicht von Wundern. Johannes nennt die Taten von Jesus, anders als die anderen, nicht Wunder in seinem Evangelium. Er nennt sie Zeichen. Und er macht dadurch etwas ganz deutlich. Er sagt, Jesus ist nicht gekommen für die Show, für die Wunder an sich, um der Wunder willen, um des Spektakels willen. Jesus will durch seine Wunder etwas zeigen. Zeichen sollen auf etwas hinweisen. Und mit diesem Hinweis schickt uns Johannes eigentlich auf eine so Art Schnitzeljagd. Er sagt, guck mal, ich habe Zeichen hier reingeschrieben in das Evangelium und die habe ich bewusst reingeschrieben. Und am Anfang, jetzt bei der Hochzeit von Kana, sehen wir das noch ganz genau. Da steht sozusagen noch der erste Hinweis der Schnitzeljagd drin. Da steht, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus. Und wenn man dann die Schnitzeljagd ein bisschen weitermacht, das nächste Zeichen sucht, muss man schon bis Kapitel 4 gehen. Und da heißt auch noch so der Hinweis, das war das zweite Zeichen. Und dann hören die Schnitzel sozusagen ein bisschen auf. Man muss genauer suchen, das ist dann eure Hausaufgabe für Privatstudium, für Hauskreise vielleicht. Schaut euch doch mal, ich verrate euch mal, es sind erstmal 7 besondere solcher Zeichen im Johannesevangelium bis zum Kreuzestod. Schaut sie euch mal genauer an, überlegt vielleicht auch, worauf will gerade Jesus damit hinweisen? Was von seiner Herrlichkeit will er damit zeigen? Was vom Evangelium? Was von seiner Identität? Und um noch einen kleinen Appetit haben, hinterher zu schicken, es gibt dann auch noch ein 8. Zeichen zu einer ganz besonderen Zeit. Mehr verrate ich jetzt aber nicht. Ihr hört es vielleicht in den nächsten Monaten und Predigten von mir noch öfter mal, irgendwann wird es euch vielleicht zu den Ohren raushängen, aber mir ist es ganz wichtig, das zu sagen und uns immer wieder daran zu erinnern, dass die Struktur ja der biblischen Bücher relativ modern ist. Ja? Also die Versangaben, die Zeilennummern, die Kapitelangaben, auch diese Zwischenüberschriften, die kommen nicht im Original vor. Und manchmal sind sie auch ganz hilfreich, manchmal sind sie aber auch sehr irreführend. Und für mich war das immer so ein Aha-Effekt, auch so beim persönlichen Bibelstudium, wo ich das mal gedanklich versucht habe, ein bisschen wegzulassen und ganze Bücher am Stück anzuschauen und zu überlegen, wie hat denn der eigentliche Autor sein Buch strukturiert? Nicht wie wir heute mit Kapitel 1, 2, 3, 4. Wie haben die ihre Struktur da reingebaut? Und bei Johannes ist nämlich ein so ein Strukturmerkmal dieses 7 Zeichen. Aber er hat auch noch ein anderes Strukturmerkmal da reingebaut. Und da kommen wir auch gleich dazu. Also das war seine Intention, das ist seine Zusage. Ich habe eine gewisse Auswahl getroffen, aber ihr könnt Leben finden durch das, was hier steht. Und es geht los mit diesen Zeichen. Das erste Wunder Jesu findet statt. Wir lesen zu Beginn dieses Textes, am 3. Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa. Und am 3. Tag, das bedeutet einmal, Johannes knüpft ganz fließend an das davor an, ja? Also man muss wieder das Kapitel ignorieren. Ihm ist wichtig, dass wir gedanklich an letzte Woche anknüpfen. Und wo haben wir letzte Woche aufgehört? Mit dieser großen Verheißung, mit diesem Versprechen, dass die Jünger, die Nachfolger den Himmel offen sehen werden. Ja, das ist eine Verheißung von Wundern und Zeichen. Ihr werdet Gottes Herrlichkeit erleben. Und jetzt geht es genau damit los. Und am 3. Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa. Und jetzt sehen seine Jünger diese Herrlichkeit. Nur 3 Tage später. Und das eben auf eine ganz besondere Art und Weise bei einer Hochzeit. Wenn wir heutzutage manchmal das Gefühl haben, Hochzeiten sind komplett überladen, ja? Man steckt so viel Energie in diesen einen Tag rein, Zeit und Geld und alle sind dabei und man fiebert diesem Tag entgegen. Man fastet vielleicht noch ein Jahr vorher, um in Anzug und Kleid zu passen, schickt die Save the Dates raus oder die richtigen Einladungen und dann muss alles genau passen und wehe, wenn das Wetter nicht mitmacht. Ja. Also was wir für einen Druck reinpacken in diesen Tag, der ja dann der schönste des Lebens sein soll. Ich frage mich ja dann immer, was erwarten die Leute noch vom Leben, wenn sie sowas sagen, wenn es dann ja quasi nur noch bergab geht. Zum Glück ist es ja nicht so. Aber ihr versteht, was ich meine. Wenn wir heutzutage schon so ein unfassbares Gewicht auf diesen einen Tag der Hochzeit packen, müssen wir uns vorstellen, dass es damals wahrscheinlich noch 5 bis 10 Mal mehr an Gewicht war. Nicht nur, weil sie nicht nur einen großen Tag gefeiert haben, sondern mehrere Tage, mindestens 3, manchmal eine ganze Woche, sondern auch, weil damit extrem viel an Achtung und Renommee der Familie natürlich verbunden war. Wir sind in einer Kultur, wo es ganz viel galt. Ja, was denken andere? Welchen Status habe ich? Ehre und Schamkultur haben wir damals gehabt. Und in diese Situation hinein müssen wir uns jetzt vorstellen, der Wein geht leer. Also man überliest es ja, weil man kennt die Geschichte ja schon, aber mir ist es wichtig, dass wir dieses Gewicht noch ein bisschen packen in dem Moment, weil es auch ein Schlüssel ist zu einem Verständnis dieses Textes. Wenn wir nämlich uns überlegen, wo steckt das Evangelium in diesem Text drin? Das ist ja immer eine gute Frage, sich zu stellen beim Bibelstudium, wo steckt da das Evangelium drin? Ist natürlich ein Evangeliumstext, ganz klar, es ist ein Bericht über Jesus, aber das ist noch nicht allein die Evangeliumsbotschaft. Wo steckt hier die Evangeliumsbotschaft drin? Also der Schlüssel zu diesem Verständnis ist, nochmal genau zu überlegen, wie schlimm es gewesen sein muss, dass dieser Wein leer geht. Man muss sich es nur mal hier vorstellen, wenn bei unseren Hochzeiten das Essen leer geht, bevor alle satt sind. Das ist so ungefähr, das können wir wahrscheinlich mehr nachvollziehen, oder? Und ihr kennt vielleicht, bei jeder Hochzeit gibt es immer ein Grüppchen, die reden nur übers Essen. Und noch Wochen später, und weißt du noch, was es gab? Und naja, das war ja nicht so gut, die Spätzle hätten wir auch besser machen können und so weiter und so fort. Wir können es minimal nachvollziehen. In dem Bericht hier geht es um eine absolute soziale Katastrophe. Wir sind, wie gesagt, in einer Kultur von Scham und Ehre. Es würde bedeuten, natürlich Wochen und Jahre später würde man über diese Hochzeit reden. Und es würde auch bedeuten, das Hochzeitspaar würde diese Katastrophe, diese schlecht organisierte Party auch als Unglückszeichen, sogar als Fluch für ihre Ehe betrachten. So war das damals verbunden, eine absolute Katastrophe, der Wein geht aus. Das ist eben ein Schlüssel, um das Gewicht dieses Textes zu verstehen. Da schwingt unfassbar viel mit, wo dieses Hochzeitspaar jetzt gerade stand. Und wir können uns fragen, wo steckt da jetzt Evangelium drin? Wo finde ich Jesus da als Retter und Erlöser? Die Geschichte ist deshalb so spannend auch, weil das Evangelium auf mindestens 2 Ebenen dargestellt wird. Und die eine ist die ganz offensichtliche, die man vielleicht schneller entdeckt. Wenn man den Fokus dieses Bräutigams annimmt, der steckt ja eben in dieser Notlage. Und die Geschichte stellt es jetzt eigentlich so dar, spannenderweise, dass er selber gar nicht so viel davon mitbekommt. Also der Bräutigam scheint das erstmal gar nicht zu checken. Ja, es spricht sich so unter den Gästen rum, die Maria ahnt es ja dann schon, der Wein geht leer. Aber der Bräutigam kriegt es offensichtlich erst ganz am Ende mit, obwohl er die Verantwortung hier trägt und vor einer großen sozialen Katastrophe steht. Wir haben es heutzutage ja ein bisschen verlernt, aus welchen Gründen auch immer, in der modernen Kirche offen auch über so Themen wie Scham und Sünde zu reden oder auf eine klare und nachvollziehbare Art und Weise das Wort Sünde auch mal zu erklären. Spannenderweise finde ich, es steckt hier drin, es steckt in dieser Evangeliumsperspektive drin, wenn wir es mit dem Thema Scham so ein bisschen greifbarer machen. Sünde hat Auswirkungen. Sünde ist für uns kaum greifbar. Aber wenn wir von Evangeliumsbotschaft reden, von Rettung und Erlösung, dann ist auch die Frage, wo steckt hier das Problem? Wo steckt hier die Not der Menschen drin, aus der sie gerettet werden müssen? Und da hilft mir ganz oft so ein Aspekt von Scham. Das stellt für mich einen ganz spannenden Zugang zum Thema Sünde dar. Sünde ist natürlich erstmal grundlegend, die Trennung von Gott, das Leben ohne Gott, aber das ist manchmal schwer greifbar. Sünde hat Auswirkungen wie zum Beispiel die Scham. Und da zum Verständnis schauen wir einmal zur allerersten Hochzeit sozusagen. Der Höhepunkt der Schöpfungserzählung. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht, wie die Schöpfungserzählung eigentlich endet? Die endet nämlich mit diesem Satz aus 1. Mose 2. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Damals war die Welt wirklich noch in Ordnung. Und ich finde es spannend, dass so als Prädikat für eine perfekte Welt steckt hier, sie schämten sich nicht. Nicht vor Gott, nicht voreinander, nicht vor sich selbst. Die haben in einer absoluten Klarheit und Reinheit und Offenheit gelebt. Es ist unfassbar stark, dieser Satz, finde ich, wenn man da mal näher drüber nachdenkt. Sie schämten sich nicht. Perfekte Beziehung zu sich, zueinander und zu Gott. Sie haben nichts zu verstecken, nichts zu verbergen. Da ist überall Licht und Wahrheit und Klarheit. Wir wissen, wie die Story weitergeht. Die Menschen fallen in Sünde und Verachtung gegenüber Gott. Und diese Sünde verursacht dann Scham. Sofort sehen wir dieses Verhalten, wie Sünde Beziehungen zerstört. Sie verstecken sich voreinander, sie machen sich Kleider aus unbequemen, kratzigen Feigenblättern, versuchen sich zu verstecken und bedecken und verstecken sich letztlich auch vor Gott. Sünde zerstört Beziehungen. Sünde führt dazu, dass ich mich schäme, auch vor mir selbst, vor Gott, vor anderen. Sünde führt mich auch in eine Entfernung von anderen. Schuld ist manchmal ein bisschen klarer, ja, das bedeutet, ich habe irgendwas falsch gemacht. Und Scham geht irgendwie noch tiefer, das geht mehr in meine Identität, wirklich in mein Herz rein. Scham könnte so eher in die Richtung gehen, ich weiß, ich bin nicht so, wie ich gerne wäre oder wie ich sein sollte. Ich muss mich verstecken. Niemand soll sehen, was ich getan habe, niemand soll herausfinden, wie es in mir wirklich aussieht. Die Sozialforscherin Brené Brown, die viel über Scham und Schuld geforscht hat, die drückt es so aus: Scham ist das äußerst schmerzhafte Gefühl, dass wir fehlerhaft und daher der Liebe, Zugehörigkeit und Verbundenheit unwürdig sind. Schuld und Scham macht was mit uns. Das zerstört letztlich auch unsere Identität, unsere Beziehungen. Und genau diese Dimension sehen wir in der Geschichte aus Kana. Wenn der leere Wein das Ende der Hochzeit bedeutet hätte, der Bräutigam wäre in Scham versunken. Aber Gott sei Dank hat er Jesus dabei. Und was ich in dieser Situation so ganz spannend finde an der Liebe von Jesus, dass er überhaupt keine große Show draus macht. Vielleicht kriegt es der Bräutigam gar nicht mal richtig mit. So sehr befreit Jesus ihn von dieser Scham, dass er es wahrscheinlich selber erst gar nicht mitbekommt. Erst als das Problem längst schon gelöst ist. Jesus kümmert sich um die Not und durch sein Wunder deckt er hier die Scham des Bräutigams zu. Er kümmert sich um die Not dieses Mannes. Sein Wirken befreit den Bräutigam. Und das Evangelium wird hier eigentlich sogar noch so ein bisschen deutlicher, wenn man überlegt, was Jesus hier eigentlich tut. Er kümmert sich nicht nur hier um diese Not, sondern eigentlich tritt er hier als der wahre Bräutigam auf. Eigentlich übernimmt er die Verantwortung des Bräutigams. Er tritt an die Stelle des Bräutigams und kümmert sich um diese Hochzeit. Jesus wird hier zum Stellvertreter. Und das so vollständig und umfänglich, dass der offenbar keine Sekunde darunter zu leiden hat. Seine Freude an seiner Hochzeit wird keine Sekunde getrübt. Er bekommt es, wenn überhaupt, eben erst ganz am Ende mit. Das ist eine Spur des Evangeliums in dieser Geschichte. Jesus nimmt durch sein Wirken unsere Schuld und Scham. Und das Ergebnis ist hier, wie bei dieser Hochzeit, ungetrübte Freude und pures Leben. Aber ich glaube, da ist auch noch ein bisschen mehr. Da ist noch eine andere Evangeliumsperspektive in dieser Geschichte. Und da kommt man der Sache vielleicht ein bisschen auf die Spur, wenn man sich erstmal richtig wundert. Ich glaube, wenn man Bibel liest, ist es immer ein guter Punkt zu sagen, was stört mich, was wundert mich eigentlich? Und dann so ein bisschen nachzuforschen. Also mich wundert an dieser Geschichte so einiges. Ihr könnt euch auch ein bisschen mitwundern mal mit mir. Warum ist es Johannes so wichtig festzuhalten, dass das Ganze an einem dritten Tag passierte? Warum sucht sich Jesus gerade ein Hochzeitsfest für sein erstes Wunder aus? Warum spricht er so scheinbar unfreundlich mit seiner Mutter? Frau, was habe ich mit dir zu tun? Macht dann aber doch was? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Er scheint sie erst abzuweisen, handelt aber dann doch. Und warum, und jetzt wird es sicher interessant, warum lässt Jesus diese Waschkrüge füllen? Habt ihr euch darüber schon mal gewundert? Was steht denn bei einer leeren Hochzeit, wo der Wein ausgeht, überall rum? Die Tische sind doch wahrscheinlich voll mit leeren Weinkrügen, oder? Aber Jesus lässt diese großen Krüge am Eingang füllen, wo sich die ganzen Gäste vorher den Alltagsdreck und den Schmutz abgewaschen haben. Darum standen die dort. Und daraus soll jetzt Wein fließen. Wundert ihr euch schon ordentlich? Ja, sehr gut. Schauen wir mal, ob ich auch ein paar Fragen beantworten kann und nicht nur Fragen aufwerfen kann. Ich denke schon. Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Vers 4. Ich hatte ja versprochen, dass es noch eine zweite Strukturebene auch im Johannesevangelium gibt. Und das hat mit der Formulierung mit dieser Stunde zu tun. Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Johannes startet hier tatsächlich so eine Art Countdown mit dieser Formulierung der Stunde. Denn die finden wir, auch wie so eine Schnitzeljagd, durchs ganze Evangelium hinweg. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Ja, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Dann heißt es irgendwann, die Stunde kommt. Und dann heißt es irgendwann, die Stunde war noch nicht gekommen, als sie versucht haben, ihn schon vor der Zeit zu verhaften. Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. Und schließlich, Vater, die Stunde ist gekommen. Wenn man dieser Spur folgt, wird also klar, wenn Jesus davon redet, dann geht es um den Höhepunkt seines Wirkens, um Kreuz und Auferstehung. Darum ist er auf die Erde gekommen. Das ist sein Fokus. Nicht die Wunder und die Zeichen an sich, sondern das größte Wunder, das größte Wirken Jesu. Und bei dieser Formulierung hier im Gespräch mit seiner Mutter merken wir was Spannendes. Jesus denkt bei diesem Hochzeitsfest an seine eigene Hochzeit. Jesus denkt bei diesem Fest an seine eigene Hochzeit und daran, was ihn diese Hochzeit kosten würde. Die Bibel redet viel von Hochzeit, wenn wir mit Jesus vereint sein werden. Das ist der große Höhepunkt der ganzen biblischen Erzählung. Zum Beispiel Offenbarung 19, Vers 7. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereit gemacht. Jesus muss an dieser Hochzeit an seine eigene denken. Als Single geht man ja immer mit recht gemischten Gefühlen auf eine Hochzeit. Man freut sich natürlich für das Paar, klar, aber man fragt sich vielleicht auch, wie wird es bei mir? Wann wird es mal sein? Wird es überhaupt mal sein? Mit wem werde ich dastehen? Und wahrscheinlich wird man sich in Schwaben auch denken, was wird mich das kosten? Ja, auch das. Auf jeden Fall gemischte Gefühle. Und ich glaube, dass es Jesus hier nicht anders ging, weil er redet hier von seiner Stunde. Und ich glaube, das ist nicht nur negativ. Er denkt nicht nur an das Kreuz. Ich glaube, er hat eine Sehnsucht auch nach diesem großen Hochzeitsfest. Ja, der Weg dahin wird ihn alles kosten, aber er sieht schon jetzt darüber hinaus. Im Hebräerbrief heißt es dann einmal, wir schauen hin auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete. Um der vor ihm liegenden Freude willen hat Jesus das Kreuz erduldet. Und zu dieser vor ihm liegenden Freude gehörst du, gehören wir, gehörst du und ich. Du bist Teil dieser Freude, die Jesus vor sich hat liegen sehen. Und um deiner Willen, um meiner Willen hat Jesus das Kreuz und die Schande und die Schmach, die Scham auf sich genommen. Und er hat gewusst, wenn ich für den und die und die und denen mein Leben gebe, werden sie mit mir beim großen Hochzeitsfest sitzen. Diese Perspektive macht Johannes mit diesem Countdown ganz deutlich, dass Jesus das im Blick hatte von Anfang an und nicht die Zeichen und Wunder, sondern diese große Perspektive. Und genau das hat der Täufer ja auch schon gegeben, das haben wir gehört die letzten Wochen. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Es geht von Anfang an um diesen klaren Fokus. So weit, so klar, aber davor dann auch diese seltsamen Worte, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Und vielleicht steckt ein bisschen die Lösung darin, dass wir sagen, ja, er hatte gemischte Gefühle. Er hatte vielleicht auch schon ein bisschen Angst. Er hatte das eigene Schicksal vor Augen. Und dann kann man ja mal ein bisschen ruppig reden, oder? Dann kann einem das schon mal passieren. Aber ich glaube, so ganz steckt für mich die Antwort da noch nicht drin. Es kommt einem doch etwas unwirsch vor hier, mal ganz ehrlich. Redet man denn so mit seiner Mama? Und ich will das jetzt gar nicht verharmlosen, ganz im Gegenteil. Weil wenn es hier ein bisschen unwirsch ist und ein bisschen abweisend, dann ist es meiner Meinung nach tatsächlich genau so gemeint. Aber wir können es besser einordnen. Wir haben nämlich eine Parallele auch für diese Formulierung, was habe ich mit dir zu tun? Zum Beispiel in Markus 5 eigentlich eine ganz komische Parallele, weil dort ein besessener Mann auf Jesus zurennt, ja, von Dämonen besessen, und der Dämon eigentlich schreit dann Jesus an und sagt, Sohn Gottes, Sohn des Höchsten, was habe ich mit dir zu tun? Und es gibt uns schon einen richtigen Hinweis auf die Lösung für diese Sache, wie das gemeint ist. Hier wird nämlich eine Autorität in Frage gestellt. Mit dieser Formulierung wird eine Autorität hinterfragt. Die Dämonen hinterfragen die Autorität von Jesus, aber er zeigt ihnen dann klipp und klar am Ende der Geschichte, wer die Autorität hat. Sie kriegen ihre Antwort. Und hier in der Geschichte hinterfragt Jesus die Autorität von Maria. Aber nicht aus irgendwelchen unfreundlichen Gründen heraus, sondern es ist sein erstes Zeichen. Er offenbart jetzt seine Herrlichkeit. Es ist der Beginn seines Wirkens. Er läutet damit eine neue Zeit ein. Er läutet damit eine neue Beziehung ein zwischen ihm und seiner biologischen Mutter. Er sagt nichts anderes als Frau, nicht mehr Mutter, Frau. Du und ich, wir haben ab heute eine andere, eine neue Beziehung miteinander. Weißt du nicht, warum ich in die Welt gekommen bin? Ab heute bin ich der Herr und nicht mehr dein Sohn. Von heute an sagt nicht mehr die Mutter dem Sohn, was zu tun ist, sondern von heute an Jesus der Herr. Und ich glaube, Maria muss das verstanden haben. Ich bin mir da ganz sicher, dass sie es nicht in den falschen Hals bekommen hat. Denn erstens lese ich direkt nach der Geburt von Jesus, als die Hirten da waren und es von den Engeln erzählt haben, diese Botschaft erzählt haben, dass Maria sagt, ja, Lukas erzählt es über Maria, sie behielt all diese Worte in ihren Herzen und bedachte sie in ihrem Herzen. Und zweitens sehe ich genau im nächsten Vers, dass sie es verstanden hat, weil sie genau jetzt diesen neuen Weg geht und sie redet zu den Dienern und sagt, was er euch sagt, das tut. Ab heute gilt, was er euch sagt, das tut. Die Beziehung ist umgedreht. Sie hat verstanden, was Jesus ihr sagen wollte. Ab heute gilt, was er euch sagt, das tut. Und dann passiert dieses wunderbare Wunder, das ist diese krasse Evangeliumssymbolik, ihr habt es schon geahnt. Der Messias lässt die Reinigungskrüge füllen, er füllt die Krüge nach der Reinigungssitte der Juden. Er erfüllt und füllt also die alten Sitten, die alten Gesetze, die für die vorläufige, unvollständige, symbolische Reinigung der Gläubigen dienen sollten, die füllt er jetzt ein für alle Mal mit etwas Neuem, mit etwas Besserem, mit dem besten Wein. Das ist der neue Bund in meinem Blut, wird Jesus später sagen. Und Johannes wird später in seinem ersten Brief schreiben, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Jesus erzählt nicht nur Gleichnisse, er handelt auch in Gleichnissen wie bei dieser Hochzeit. Und deswegen ist dieses erste Wunder genau so groß und gewichtig. Mit seinem ersten Wunder bei einer Hochzeit weist er hin auf das größte Wunder, für das er in die Welt gekommen ist. Wenn er sein Blut vergießen wird, aus Liebe zu uns Menschen, zur Reinigung für unsere Sünden, wenn er auferstehen wird am dritten Tag, wenn er uns bereit machen wird für das große Hochzeitsfest. Ich glaube, kaum ein Fest steht so sehr für Freude und Ausgelassenheit wie eine Hochzeit, wenn ein gemeinsamer Bund, eine gemeinsame Zukunft, ein gemeinsamer Lebensweg besiegelt wird. Und Jesus hat bei dieser Hochzeit dafür gesorgt, dass diese Freude bei diesem Fest nicht aufhört. Und dass sie nicht am nächsten Tag aufhört und auch nicht am übernächsten Tag. Denn er hat nicht nur 20 Liter Wein gemacht und auch nicht nur 30 Liter, 600 Liter Wein. 600 Liter Wein. Das reicht eine Weile. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und dass sie es im Überfluss haben. Jesus hat dafür gesorgt, dass die Freude bei dieser Hochzeit in Kana nicht aufhört. Und mit seinem Tod und seiner Auferstehung hat er dafür gesorgt, dass deine und meine Freude niemals aufhört. Auf dass deine Freude vollkommen werde. 4 abschließende Impulse aus diesem Text. Mein erster Gedanke: Vertraue Jesus deine Schuld und Scham an. Sag Jesus die Dinge, für die du dich schämst und die dir leid tun. Sag es ihm, nenn es ihm, wirf es ihm vor die Füße. 1. Johannes 1,9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. 2. Such die wahre Freude bei Jesus. Dieses Hochzeitsfest, ja, das war gut. Vieles im Leben ist gut, vieles im Leben können wir genießen, aber diese Dinge vergehen auch und der Wein läuft leer. Irgendwann läuft es leer. Wenn du mit Jesus durchs Leben gehst, dann geht der Wein nicht aus. Dann ist das Leben nicht nur gut irgendwie, sondern dann wird das Leben besser. 600 Liter Wein. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und dass sie es im Überfluss haben. Such die Nähe zu Jesus, nicht nur in schlechten Zeiten, sondern gerade auch in guten Zeiten. Und wenn dein Wein leer ist, dann bitte ihm um neuen Wein, um besseren Wein. 3. Was er dir sagt, das tu. Ganz einfach, weil Jesus weiß, was gut für uns ist. Und wenn wir das tun, was er sagt, dann werden wir Gutes erleben. Und 4. schließlich, schau auf das, was kommen wird. Nimm die Perspektive von Jesus ein, um der vor ihm liegenden Freude willen. Hat er das Kreuz erduldet. Perspektive Ewigkeit, die gilt auch für dich. Schau auf das, was mit Jesus kommen wird. Dann werden dich die Sorgen des Lebens und der leere Wein nicht so leicht aus der Bahn werfen. Amen.